Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ruhte in Venezuela. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts machte Präsident Hugo Chávez den linken Sozialismus wieder salonfähig und verbreitete ihn vor allem weltweit unter Linken und damit auch die Hoffnung, es gäbe eine Alternative zum weltweiten Kapitalismus. Sein karibischer Sozialismus schien sich anfangs auch positiv von den gescheiterten Modellen des real existierenden Sozialismus abzuheben. Allerdings bekam auch dieses Bild schnell Risse. Die Venezolaner klagten über Korruption und über das autoritäre Auftreten ihrer Führung. Und spätestens mit dem Tod von Hugo Chávez 2013 und auch dem Einbruch der Erdölpreise begann der Niedergang der bolivarischen Revolution. Zu Chávez Amtsantritt 1998 galten 45% der Menschen als arm. Heute sind es fast 90%, Schätzungen zufolge. Viele Venezolaner müssen hungern, viele haben ihre Heimat verlassen. Und im Land tobt der Machtkampf weiter zwischen Präsident Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Guaido. Wie konnte es so weit kommen, dass ein so reiches Land seine Bürger nicht mehr ernähren kann? Und zeigt das, dass der Sozialismus, egal welcher Spielart, ins Unglück führt? Das habe ich mit Jonas Holdak besprochen, der mit einer Gruppe von jungen Menschen den Verein Interbrigadas gegründet hat und von 2007 an vor Ort in Venezuela Fabrikbesetzer und landwirtschaftliche Kooperativen unterstützt hat. Und ich habe ihn eingangs gefragt, können Sie sich angesichts der desolaten Lage heute noch vorstellen, was Sie damals so fasziniert hat, dass Sie mit Ihren Brigaden die Revolution unterstützen wollten?
Ich glaube, der Unterschied zwischen damals und heute ist gar nicht so groß, was die Faszination sozusagen dieses politischen Projektes anbelangt. Da, wie Sie ja richtig gesagt haben, dieser Sozialismus des 21. Jahrhunderts, karibischer Couleur oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, ja doch einen harten Bruch auch gezeigt hat mit anderen vorangegangenen sozialistischen Experimenten, wie wir sie zumindest hier in Europa irgendwie kennengelernt haben. Und Chávez hat von Anfang an davon gesprochen, Basisbewegungen mit in seine politischen Entscheidungen sozusagen mit einzubeziehen. Daraufhin sind in Venezuela unglaublich viele verschiedenste Initiativen emporgeschossen. Und ähnliche Phänomene findet man ja heutzutage immer noch. Also man hat ja einen sehr großen Anteil der Bevölkerung, die nach wie vor politisch aktiv ist. Und dieses Phänomen sozusagen, dass man also eine Kongruenz hat zwischen politischer Arbeit der Regierung und politischer Arbeit der Basis, ist im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, der in Venezuela so besonders ist oder Venezuela so besonders macht. Diese grundsätzliche Politisierung der Bevölkerung ist nach wie vor und war es vor allen Dingen auch damals der ausschlaggebende Punkt, warum wir sozusagen nach Venezuela gegangen sind, weil es sich eben nicht nur um ein Regierungsprojekt handelt, der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, sondern auch um ein Projekt der Bevölkerung und der Basis der Bevölkerung oder der absoluten Mehrheit der Bevölkerung.
Ja, Sie sagen, diese Faszination ist ähnlich wie damals und was Sie eben fasziniert hat, ist diese Politisierung, die gesamtgesellschaftliche Politisierung. Lag darin aber nicht auch eine Gefahr, also dass man meint, ein linkes Revolutionsprojekt sei eben nicht anfällig für bestimmte Dinge wie zum Beispiel Korruption oder autoritäre Strukturen?
Ich glaube nicht unbedingt. Ich glaube, es ist naiv zu glauben, dass linke Projekte nicht anfällig sind für Korruption oder für, wie Sie sagen, autoritäre Führungsstile. Korruption ist ein viel tiefer liegenderer Prozess, der stattfindet. Also die Korruption ist ja nicht erst im Laufe der bolivarischen Revolution aufgekommen. Die ist ja was, was schon wesentlich älter auch in der Gesellschaft irgendwie verankert war. Wo es allerdings der Chávez-Regierung, obwohl sie ja 1998 auch damit angetreten ist, mit einer großen Antikorruptionskampagne, nicht gelungen ist, diese Strukturen im Endeffekt zu durchbrechen. Und gleichzeitig kam dazu, dass durch den extrem großen Anstieg der Erdöleinnahmen und die Konzentrierung oder die Konzentration sozusagen auf die Erdölexporte Korruption, ja sagen wir mal, Tür und Tor geöffnet worden sind oder extreme Korruptionsanreize geschaffen worden sind. Das hat aber nichts an und für sich mit einem linken Projekt oder mit der Regierung selber zu tun, sondern eher mit mangelnden Strukturen, die nicht geschaffen worden sind.
Aber es gibt ja eine Geschichte von anderen sozialistischen Staaten und da häuft es sich, in denen die Führungselite zunehmend korrupt wird, sich auch vom Volk abtrennt und die Planwirtschaft eben dazu führt, dass Menschen verarmen, weil die Wirtschaft nicht flexibel ist, man bestimmte Schocks nicht mehr ausgleichen kann. Also muss man nicht letztlich sagen, dass Chávez das Projekt ist auch teilweise daran gescheitert, weil es ein sozialistisches war.
Ich weiß nicht, wie weit man da gehen möchte, weil es ein sozialistisches war. Ich glaube, es ist viel eher daran gescheitert, dass eine Diversifizierung der Wirtschaft sozusagen nicht erfolgt ist oder nicht im ausreichenden Maße erfolgt ist. Die Abhängigkeit vom Erdöl ist ja nach wie vor genauso groß oder unter Umständen sogar noch größer, als sie vor der ersten Wahl von Hugo Chávez war. 90% der Deviseneinnahmen stammen aus dem Erdölsektor. Und obwohl es in Venezuela dieses Wort gibt vom Anpflanzen des Erdöls, also wo man das Erdöl sozusagen investieren möchte, um auf andere Strukturen aufbauen zu können, ist das nicht erfolgt. Ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit einer sozialistischen Ausrichtung der Politik oder mit einer neoliberalen Ausrichtung der Politik zu tun, sondern viel eher mit der Rolle in der Weltwirtschaft des Landes.
Wann ist Ihnen persönlich denn klar geworden, dass dieser Traum zum Albtraum wird für die Venezolaner?
Ich glaube, es gibt einen Punkt, an dem die venezolanische Regierung hätte gewisse Schlüsse ziehen können. Das waren die Wahlen 2010 zum Parlament 2010, wo es zum ersten Mal der Fall war, dass die Unterstützung für die Opposition in etwa, was die Stimmenanzahl anbelangt, in etwa gleich war wie die Unterstützung für das Regierungsprojekt. Damals hat aufgrund des venezolanischen Wahlrechts die Regierungspartei zwar die Mehrheit der Sitze im Parlament bekommen, allerdings was die absoluten Stimmen anbelangt, war die Stimmenverteilung eher 50-50. Und in diesem Moment hätte eine gewisse Revision sozusagen der Politik stattfinden müssen und man hätte schauen müssen, warum es überhaupt dazu kommt. Warum kommt es dazu, dass die Opposition so nah rankommt, während ja bei Präsidentschaftswahlen und so der Unterschied zwischen Opposition und Regierung immer sehr, sehr deutlich war. Das heißt, spätestens ab diesem Moment oder ab dem Moment, als bei Chavez dann der Krebs diagnostiziert wird, hätte man anfangen müssen, auch die Politik sozusagen selber zu diversifizieren, weil ja doch eine sehr große Abhängigkeit von der Präsidentenperson Hugo Chavez vorhanden war. Hätte man da anfangen können, Nachfolgerinnen aufzubauen, hätte man anfangen können, diese Machtposition sozusagen auf verschiedene Schultern zu verteilen. Chavez hat ja auch sehr häufig davon gesprochen, dass das Ziel im Endeffekt eine Rätestruktur aufzubauen, eine Räterepublik aufzubauen, so dass das Präsidentenamt im Endeffekt irgendwann selber abschaffen müsste, was er auch selber gesagt hat, nicht aus der Luft heraus passiert und wo wahrscheinlich kein Präsident selbstständig sozusagen seine Macht abgeben wird, sondern dass es sich um einen Kampf handelt, den auch die Bevölkerung und die organisierte Bevölkerung in einer gewissen Art und Weise führen muss. Dieser Traum zum Albtraum ist auch eine relative Geschichte, sagen wir mal. Also natürlich gibt es Not in Venezuela, gibt es Zustände, die so nicht haltbar sind und die unter Umständen ein extremes Leiden der Bevölkerung hervorrufen. Allerdings erscheint es mir, dass die Fokussierung jetzt auch medial betrachtet auf Venezuela doch sehr stark eher politischen Interessen dient als real der notleidenden Bevölkerung. Wenn wir uns anschauen, in welchen Verhältnissen die venezolanische Bevölkerung lebt, da gibt es Probleme, vor allen Dingen was medizinische Versorgung anbelangt, es gibt Probleme, was gewisse Produkte anbelangt, die man nicht bekommt. Was allerdings extreme Hunger anbelangt oder so, ist eigentlich eher von der Hand zu weisen. Also auch die Menschen, mit denen ich kommuniziere in Venezuela, ist es nicht so, dass sie momentan am Hungern sich befinden würden. Und wenn wir uns da anschauen, welche Zustände zum Beispiel in Haiti herrschen, zum Beispiel im Jemen herrschen oder so Sachen, die in den Medien momentan überhaupt nicht vorkommen, dann ist es ein bisschen ambivalent, davon zu sprechen, dass in Venezuela eine humanitäre Krise gibt. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch Fehler der Regierung, der Chavez-Regierung und auch der Maduro-Regierung ankreiden muss und dort auch heftig gegenhalten muss und heftig debattieren muss, sowohl in ökonomischer Sicht, in wirtschaftlicher Sicht, aber auch in politischer Sicht. Allerdings ist das kein schwarz-weißes Bild sozusagen, was da entsteht. Also man hat nicht auf der einen Seite die bösen Sozialisten und auf der anderen Seite die guten Liberalen. Da stecken viel weitere, viel tiefer gehende Interessen dahinter.
Sie sind ja mit vielen Menschen vor Ort in Kontakt. Was ist denn deren Bilanz? Also die Bolivarische Revolution feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Wird das auch das Todesjahr sein?
Ich glaube nicht, dass es das Todesjahr sein wird. Wenn wir von einer Bilanz sozusagen sprechen, ist diese Bilanz natürlich extremst durchwachsen. Es gibt eine Glorifizierung sozusagen der ersten Amtsjahre von Chavez, sagen wir mal bis 2010, 2011, vielleicht 2012 noch, wo ja die venezolanische Regierung unglaublich große Erfolge verzeichnet hat. Also Sie haben vorhin davon gesprochen, dass zum Amtsantritt von Chavez 45% der Bevölkerung in Armut leben. Aber man darf nicht vergessen, dass zwischenzeitlich die Armutsrate auf unter 20% gedrückt worden ist. Die extreme Armutsrate auf unter 7% gedrückt worden ist, was ja unglaublich große Erfolge waren, die venezolanische Regierung vorweisen konnte. Alphabetisierungskampagnen, die durchgeführt worden sind, die auch international von der UNO anerkannt worden sind, von der Welternährungsorganisation etc. Das heißt, wir hatten ja auch verschiedene Hochphasen sozusagen. Und was ein großer Kritikpunkt auch innerhalb der venezolanischen Bevölkerung ist, dass man sozusagen nicht darüber hinaus gedacht hat. Also dass die Währungsreserven zum Beispiel, die angelegt worden sind, nicht im ausreichenden Maße angelegt worden sind, sondern dann auch wieder weiterhin verprasst worden sind oder ausgegeben worden sind. Und dass eben diese Diversifizierung der Wirtschaft sozusagen nicht erfolgt ist. Und nationale Wirtschaft ja niedergewirtschaftet worden ist, weil sie dem Druck des Weltmarktes sozusagen nicht standhalten konnte. Durch die billigen Importe, die möglich waren, war es eben schwierig für nationale Unternehmen zu einem konkurrierenden Preis sozusagen produzieren zu können und sind damit im Endeffekt bankrott gegangen zum Teil.
Und haben Sie das Gefühl, dass aus diesen Lektionen jetzt Lehren gezogen werden für die Zukunft?
Das wäre wünschenswert, dass aus diesen Lektionen Lehren gezogen werden. Ich glaube aber, dass unter den momentanen Verhältnissen das sehr, sehr schwierig ist. Wenn man sich anschaut, unter welchem Druck momentan die venezolanische Regierung steht, unabhängig davon, ob man den jetzt gut heißt oder nicht, ist es schwer vorstellbar, dass eine Regierung, die quasi mit dem Rücken zur Wand steht, aus ihren Fehlern lernt, sondern eher wird eine Regierung, die mit dem Rücken zur Wand steht, dazu aufrufen, dass man geschlossen sich hinter sie stellt, sie geschlossen verteidigt gegen Angriffe vor allen Dingen von außen und dass man erstmal sozusagen wieder Ruhe ins Land bringen muss, bis man überhaupt politische Projekte wieder durchführen kann. Also wir haben ja auch eine relativ große Besonderheit, die dann mit dem Tod von Chavez eintritt, als Maduro das erste Mal zum Präsidenten gewählt wird, dass eigentlich ab diesem Zeitpunkt der Druck, der auf die Maduro-Regierung ausgeübt wurde, von außen immer stärker wurde im Laufe der Zeit. Also es ist ja nicht erst so, dass jetzt seit der Trump-Administration in den Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Venezuela verhängt werden. Das heißt, ambivalent zu denken, dass durch Druck von außen eine Regierung zum Einlenken sozusagen gebracht wird. Sieht man ja auch in anderen Politikfeldern oder in anderen Bereichen der Welt, dass es in der Regel nicht funktioniert. Dass man durch Sanktionen eine Regierung dazu bringt, auf seinen politischen Weg sozusagen einzuschwenken.
Das sagt der Aktivist Jonas Holdak, der mit einer Gruppe junger Menschen den Verein Interbrigadas gegründet hat und die Revolution vor Ort in Venezuela unterstützt hat.